Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Herzlich willkommen zu Breitband mit Vera Linz am Mikrofon und mit
Markus Richter. Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen in dieser Ausgabe nicht weniger tun, als die Welt neu vermessen. Naja, oder zumindest schon mal vorwegnehmen, wie man das am besten tun kann. Bislang sehen wir die kartierte Welt ja vor allem zweidimensional, also wie eine Scheibe. Und Google will diesen Blick unter anderem nun erweitern. Und zwar mit unser aller Hilfe. Wie genau, das besprechen wir heute.
Auf jeden Fall müssen wir dafür noch mehr Informationen preisgeben als bisher. Und unsere Daten dürfte das noch unsicherer machen. Aber geht eigentlich noch mehr? Das Sicherheitsleck Heartbleed ist ein weiteres Beispiel dafür, wie anfällig wir sind gegen Datenhacker. Da schauen wir uns gleich genauer an.
Und am Ende dieser Sendung pilgern wir noch zu einem umgebauten Industriegelände in Berlin-Friedrichshain auf der Suche, auf dem während der International Berlin Games Week spannende Indie-Games ausgestellt und ausgezeichnet wurden.
Ja, und auch musikalisch scannen wir ein Stück dieser Welt ab. Italien, Großbritannien und Belgien sind die Länder, aus denen unsere Netzmusik heute kommt. Und wir beginnen mit dem belgischen Produzenten Boogie Belgique. Swing Hop nennt er seine jazzigen Elektrobeats, zum Beispiel diese hier, Like It Hot.
Hey, Cat, it's 4 o'clock in the morning. I just left the studio. Here we are in Harlem. Everybody's here but the police, and they'll be here any minute. It's high time, so catch the song. Here it is.
Heute geht kaum noch jemand ohne Smartphone aus dem Haus. Das ist nicht übertrieben. Zumindest laut Statistik besaßen im Oktober 2013 37,4 Millionen Deutsche ein intelligentes Telefon.
Und damit navigieren wir uns fleißig durch die Realität und senden jede Menge Standortdaten an Mobilfunkbetreiber und Diensteanbieter. Aber was für die einen Anlass ist, sich über den Missbrauch dieser Daten Sorgen zu machen, bringt Google auf eine ganz andere Idee.
Genau, warum nicht ein Smartphone dazu benutzen, mithilfe der Crowd, also der Smartphone-Besitzer, die Welt neu zu vermessen? Project Tango heißt der Plan, mit dem Google dreidimensionale Echtzeitkarten erstellen will.
Und damit vielleicht den langen Menschheitstraum von der vollständigen Erfassung der Welt Wirklichkeiten werden lassen. Eva Reisig stellt uns das Projekt vor und fasst die Geschichte der Vermessung der Welt zusammen.
We are physical beings that live in a 3D world. Yet mobile devices today assume that the physical world ends at the boundaries of the screen.
Eine virtuelle Welt ermöglichen, die nicht am Rand des Bildschirms endet. Diese Idee verbirgt sich laut Google hinter seinem Project Tango, einem Smartphone, das seine Umgebung so genau erfassen soll wie ein Mensch. Rückblende. Als älteste erhaltene kartografische Darstellung gilt eine über 8000 Jahre alte Wandmalerei, die in den 1960er Jahren bei Ausgrabungen in der Türkei gefunden wurde und eine einfache Siedlung zeigt. Doch die Menschen dürften schon viel früher ihr geografisches Wissen in Form von Karten festgehalten haben, auch wenn dieses Wissen lange vor allem den Mächtigen vorbehalten war.
Wenn ich eben wusste, wo ich über die Berge schneller laufen kann, wenn ich weiß, welche Gebiete überflutet werden, wenn ich weiß, wo Bodenschätze liegen, wenn ich weiß, wo bestimmte Einheiten sind oder Machtkonzentrationen, Städte, wie diese Städte aufgebaut sind, dann habe ich natürlich auch Wissen und mit diesem Wissen kann ich dann eben agieren.
Sagt Stefan Höfgen, Stadtplaner und wissenschaftlicher Mitarbeiter für computergestützte Planungs- und Entwurfsmethoden an der TU Kaiserslautern. Es bedurfte einiger Abstraktion, um aus den tatsächlichen räumlichen Gegebenheiten die wichtigsten oder typischen Merkmale herauszusuchen und diese dann generalisiert und aus der Vogelperspektive betrachtet darzustellen. Und es brauchte Techniken, wie sich diese Sicht überhaupt auf einer Karte abbilden ließ.
Also es kann sein, dass eben eine Karte winkeltreu ist, dann hat sie aber das Problem, dass sie vielleicht nicht flächentreu ist oder richtungstreu. Und das ist so diese Schwierigkeit, die sich aus der Abbildung einer nicht mal perfekten Kugel in eine 2D-Plan ergibt.
Gut 400 verschiedene Methoden dachten sich die Kartografen aus, um den Folgen dieser Verzerrungen möglichst wenig Platz einzuräumen. In der Antike entwickelten Gelehrte Pläne, wie Weltkarten zu zeichnen seien. Ortspositionen wurden teilweise schon mittels Länge und Breite festgelegt.
Bitte wenden.
Mit der Möglichkeit der digitalen Verbreitung fand in den letzten Jahrzehnten eine Art Demokratisierung des Kartenwissens statt.
Wo ist die Friedrichstraße in Berlin?
Und die virtuellen Spaziergänge über den Planeten eröffneten neue Perspektiven.
Ich weiß nicht genau, ob du das gemeint hast, aber hier ist Friedrichstraße, Schöneiche bei Berlin.
Spätestens mit Projekten wie Google Maps, OpenStreetMaps und den zusätzlichen Funktionen von Google Earth bröckelte die Macht. Und nicht nur das Kartenwissen, auch das dazugehörige Methodenwissen hat die Gesellschaft erreicht. Mit einfachen Werkzeugen können die Karten bearbeitet und unterschiedlichste Daten zusammengebracht werden.
Man hat also 2D-Karten, kann die dann erweitern zu dreidimensionalen Karten, hat Echtzeitkarten, kann diese Karten auch noch animieren. Also man hat sozusagen zeitliche Folgen. Es können eben Gebäudedaten sein, es können Daten zu Umwelt, Wetter hineinkommen, es können Sozialdaten einfließen. Also der Datenpool wird viel größer und kann eben auch je nach Anwendungsbedarf verändert genutzt werden. Und das ist natürlich für die Verbreitung von Wissen und aber auch die Nutzung von Wissen ein enormer Fortschritt gewesen.
Open-Source-Projekte versuchen, das Quasi-Monopol weniger Unternehmen an den gesammelten Geodaten zu unterwandern und auch das Grundlagenmaterial selbst für alle zugänglich zu machen. Crowdsourcing heißt das Zauberwort. Und auch Googles Project Tango setzt auf diese Art des Datensammelns. Mit dem Smartphone, das gerade entwickelt wird, und seinen eingebauten Kameras und Sensoren sollen sich Innenräume wie mit einem 3D-Scanner abtasten und anschließend zu einem virtuellen Abbild zusammenbasteln lassen. Geodaten aus dem Wohnzimmer. Mit hehren Zielen wie der besseren Orientierungsmöglichkeit von blinden Menschen in Gebäuden bewirbt Google sein Vorhaben.
The future is awesome and we believe we can build it faster together.
Dass der Blick ins heimische Wohnzimmer aber auch aus anderen Gründen interessieren dürfte, steht auf einer anderen Karte.
Eva Reisig über die Vermessung der Welt. Googles Pläne klingen ja ein bisschen futuristisch, finde ich. Andererseits, schon jetzt navigieren wir mit einer Fingergeste durch digitale Landkarten.
Es scheint also schon irgendwie so, als wäre es einfach der nächste logische Schritt, dies nun auch dreidimensional zu tun. Aber was bedeutet das eigentlich für unsere Zukunft, wenn wir die Welt dreidimensional im Rechner abbilden?
Darüber haben wir mit Mark Pollefey gesprochen. Er ist Professor am Institut für Visual Computing an der ETH Zürich. Und dort haben wir ihn per Skype in seinem Büro erreicht.
Und zuerst wollten wir von ihm wissen, wie er so eine 3D-Vermessung bezeichnen würde. Ist das noch eine Landkarte oder ist das vielleicht schon eine ganz andere Kategorie?
So, I think it's clear that there will be three-dimensional representations of the world.
Ich glaube, es ist ganz klar, dass es eine dreidimensionale Darstellung der Welt geben wird. Grundsätzlich sollte man aber zwischen einer fotorealistischen dreidimensionalen Abbildung und den klassischen Eigenschaften einer Karte unterscheiden. Karten zeigen eine vereinfachte Version der Welt. Sie bilden sie nicht im Detail ab, sondern zeigen nur das Relevante, damit wir uns besser orientieren können. Ich denke, dass diese Ebenen, also die simple, klassische Karte und das dreidimensionale Abbild, zusammenwachsen werden. Je nach Anwendung kann eine detaillierte, virtuelle Kopie der Welt sehr hilfreich sein, zum Beispiel um sich visuell schnell und einfach zu orientieren. Ich glaube, diese unterschiedlichen Darstellungsformen werden sich ergänzen.
Wie funktionieren 3D-Scanner, also zum Beispiel der, den Sie mitentwickelt haben für das Google-Projekt Tango? Wie werden da 2D-Images in 3D-Objekte umgewandelt?
Es gibt im Grunde zwei Herangehensweisen. Die eine heißt Time of Light, das heißt, man misst die Zeit, die das Licht benötigt, um sich von der Kamera hin zum Objekt und zurück zu bewegen. Wenn man das aus verschiedenen Blickwinkeln macht, kann man nach und nach ein Objekt scannen. Die andere Methode funktioniert so. Man hat einen Projektor, der projiziert ein Standardmuster auf ein Objekt und eine Kamera misst gleichzeitig, wie sehr das Muster durch das Objekt verzerrt wird. Anhand der Verzerrung kann man die Form des Objekts berechnen. Wir verwenden bei uns im Labor aber noch eine dritte, passive Methode. Wir analysieren eine Reihe von Fotos oder Standbildern aus verschiedenen Blickwinkeln. Daraus erstellen wir dann am Computer ein künstliches 3D-Modell.
Warum entsteht diese Technologie gerade jetzt erst? Was waren denn die Voraussetzungen dafür, dass so ein System funktioniert?
This kind of concepts to measure three-dimensional geometry from images is very old. It's almost as old as photography.
Die grundlegende Mathematik, um aus zweidimensionalen Bildern eine dreidimensionale Abbildung zu berechnen, ist schon sehr alt, fast so alt wie die Fotografie. Was sich in letzter Zeit aber sehr verändert hat, ist, dass die nötigen Sensoren für eine solche Berechnung in einer Kamera erstens kleiner und zweitens sehr viel billiger geworden sind. Dazu kommen auch noch Bewegungs- und Lagesensoren und nicht zu vergessen die wachsende Rechenleistung in diesen kleinen Geräten. Da kommen gerade viele unterschiedliche Dinge zusammen, die früher getrennt voneinander waren und so eine Technik undenkbar machten.
And that's really why now a lot of things are happening in all directions, because it technologically has just all come together at this point.
Wofür kann man diese 3D-Modellierung benutzen? Gibt es schon Programme oder Dienstleistungen, die darauf basieren?
There's actually many possible applications. So one thing is to go out and capture objects, three-dimensional objects.
Es gibt sehr viele verschiedene Anwendungsgebiete. Man kann damit theoretisch jedes erdenkliche Objekt einscannen. Stellen Sie sich Archäologen vor, die Ausgrabungen sofort digital archivieren können. Oder wenn Ihnen zu Hause etwas kaputt geht, können Sie es einscannen, das digitale Abbild am Computer wieder zusammensetzen und reparieren und es anschließend mit einem 3D-Drucker ausdrucken. Es wäre auch denkbar, dass man das eigene Haus einscannt. Die Szenerie könnte dann Teil eines Computerspiels werden. So wird die digitale und physische Welt zusammenwachsen und wir können mit Informationen in der Welt interagieren. Bald wird es beispielsweise nicht mehr nur Fotos von uns geben, sondern 3D-Scans. Das könnte das klassische Porträt ablösen. Mit diesen Daten könnte man dann auch online Kleidung kaufen, die tatsächlich passt. Es gibt also viele verschiedene Anwendungen, die damit vorstellbar wären.
Werden uns diese dreidimensionalen Repräsentationen helfen, uns in der realen Welt einfacher zu bewegen, oder werden sie vielleicht unsere Welt ersetzen?
Ich glaube nicht, dass unsere Welt dadurch ersetzt wird. Die Technik wird sie aber erweitern. Bald wird es Links, die wir bisher nur aus dem Internet kennen, in der echten Welt geben. Wir können Informationen direkt ins Blickfeld einblenden. Die Trennung zwischen virtuell und real wird endgültig wegfallen. Das ist natürlich auch für Computerspiele interessant. Die Hauptanwendung wird aber darin bestehen, die digitale und die echte Welt miteinander zu verknüpfen.
Ein Szenario könnte sein, dass diese Daten genutzt werden können, um Robotern oder anderen Maschinen dabei zu helfen, sich in einer 3D-Umgebung zurechtzufinden. Vor diesem Hintergrund erscheinen auch die jüngsten Akquisitionen sehr sinnvoll, die Google gemacht hat. Ist das ein realistisches Vorhaben?
Yes, absolutely. So, actually, also in our case, we have worked on the one hand to
Ja, absolut. Wir arbeiten beispielsweise nicht nur daran, die Technik in Telefone zu integrieren, sondern wir haben unsere 3D-Scanner auch schon in kleine Helikopter eingebaut. Die werden mit 3D-Umgebungsdaten gefüttert und das verbessert ihre Orientierung. Damit fliegen sie dann einerseits autonom und erkennen Hindernisse automatisch. Gleichzeitig helfen sie auch dabei, die Umgebung noch besser einzuscannen. Bald können wir die Flugroboter in Krisengebieten einsetzen, zum Beispiel nach Naturkatastrophen. So bekommt man nicht nur einen Überblick von oben, sondern eine detaillierte dreidimensionale Abbildung. So lässt sich Hilfe viel besser koordinieren. Das gleiche Prinzip ist übrigens auch für selbstfahrende Autos denkbar. Wir arbeiten heute schon daran, dass Autos eigenständig einparken können oder dass Elektroautos automatisch zur Zapfsäule fahren und sich aufladen. Um es kurz zu machen, ja, in diesem Bereich ist die Technik auch einsetzbar.
Es gibt also viele Vorteile, aber was sind denn die Risiken dieser Technologie? Spielen auch Privatsphärenüberlegungen eine Rolle?
I think there are some issues, but I don't think they are very different than the ones that are encountered with 2D imaging.
Ja, es gibt einige Probleme, wenn es um Privatsphäre geht, aber die sind nicht neu. Die gleiche Problematik besteht auch bei zweidimensionalen Bilddaten, also bei Fotos oder Videos. Wenn es ums Urheberrecht geht, wird es aber nochmal anders. Es wäre zum Beispiel vorstellbar, in einen Laden zu gehen, Schuhe einzuscannen und die dann zu Hause auszudrucken. Aber bis das geht, wird noch eine ganze Weile vergehen, denn es geht ja nicht nur um die Form, sondern auch um das passende Material. So ein kopierter Schuh wäre wahrscheinlich sehr unbequem. Aber nochmal zurück zur Privatsphäre. Man muss natürlich sicherstellen, dass die Daten des selbst eingescannten Hauses privat bleiben. Wenn es um den öffentlichen Raum geht, dann sieht das aber schon wieder ganz anders aus. Denn die Informationen sind sehr nützlich für die Allgemeinheit. Dafür sollte es öffentlich zugängliche Archive geben, an die jeder ran darf. Man könnte sich so etwas wie OpenStreetMaps in 3D vorstellen. Mit diesem Ansatz könnte man auch Naturschutzgebiete oder kulturell gefährdete Orte archivieren. Es wäre doch schön, wenn von Venedig zumindest ein digitales 3D-Abbild übrig bleibt. Oder wenn wir nach Afghanistan schauen, durch den Krieg dort wurden viele historische Gebäude zerstört. Hätte man davon detaillierte 3D-Scans, also präzise digitale Kopien in einem Archiv, dann wäre ein Wiederaufbau sehr viel einfacher.
It can be very important to have also virtual copies, precise virtual copies that have been archived, so that we can then do the reconstruction properly.
Marc Pollefey, Professor am Institut für Visual Computing an der ETH Zürich zur dreidimensionalen Erfassung der Welt. Das gesamte Interview gibt es übrigens in Englisch auf unserer Seite breitband.deutschlandradiokultur.de zum Nachhören. Ja, noch ist die dreidimensionale Erfassung eine Utopie, aber angenommen, die Welt liegt dann mal irgendwann in einer perfekten digitalen Kopie vor und ist dank Datenbrille realistisch erfahrbar.
Dann erinnert das ja so ein bisschen an den Science-Fiction-Hit Matrix. Ja. Möglicherweise will man dann gar nicht mehr raus, muss die echte Welt gar nicht mehr betreten. Matthias Finger hat sich für uns einmal auf diese Gedankenreise begeben.
Brasilien, Thailand, Hawaii. Mit Datenbrillen können wir bald zu unseren Traumzielen reisen. Bequem vom heimischen Sessel aus. Wenn die Erde erstmal dreidimensional im Netz steht. Das ist gut für die CO2-Bilanz. Ein Spanienflug erzeugt so viel Treibhausgase wie ein Auto im ganzen Jahr. Nur der Verbraucher muss noch überzeugt werden.
Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich lieber real reise. Nichts ersetzt das persönliche Empfinden und das persönliche Erleben vor Ort.
Ja, da würde ich mich ja selbst verarschen. Also ich kann nicht sagen, ich war da nur, weil ich das irgendwie in eine Datenbrille aufgesetzt habe.
Nein, das wäre nichts für mich, danke.
Warum nicht?
Weil mir der Spaß an der Sache fehlen würde. Die Überraschung fehlt einfach. Vielleicht auch das Negative, das gehört doch dazu.
Teppichhändler und Taschendiebe gibt es in der Software nicht. Und sie entlastet den ächzenden Planeten von heranrollenden Urlaubermassen der Zukunft. Ein Zwei-Mann-Unternehmen aus Montreal will die komplette Erdoberfläche scannen, quadratkilometerweise. Schlappe 500 Millionen gibt's davon. Zwei Drittel sind Wasser, zum Glück.
These autonomous drones. Autonome Drohnen mit kleinen HD-Kameras kartografieren die Umwelt, indem sie tausende Bilder machen. Am Computer werden sie wieder zusammengesetzt zu real existierenden dreidimensionalen Objekten.
Für zivile Drohnenflüge fehlt in vielen Ländern noch die Rechtsgrundlage. Doch für die Macher aus Kanada muss eine möglichst reale Umgebung her, als Spielfläche für ihr Action-Rollenspiel Reroll.
7 Uhr abends. Die Sonne geht unter. Alle suchen nach Essbaren. Sirenen, Schreie und Schüsse sind in der Nacht zu hören. Die Stadt steht am Rande des Chaos. Die Kacke ist am Dampfen. The shit has hit the fan.
Seit Jahren bietet Google einen Flugsimulator mit gefährlichen Landebahnen für wagemutige Hobbypiloten. Auf der Karibikinsel Saba stürzt die Runway nach 400 Metern steil ins Meer.
Caution, wake turbulence. Watch for traffic.
Big Ben und St. Paul's Cathedral befinden sich ebenfalls auf Google Earth im Netz, in 3D. Die Vogelperspektive bietet wirklich neue Ansichten, auch für diejenigen, die schon alles gesehen haben. Für das Computerspiel Minecraft bauen Spieler das gigantische Raumschiff Enterprise nach. In mühevoller Kleinarbeit, aus würfelförmigen Blöcken.
Das ist wahrscheinlich der größte virtuelle Nachbau, den ich je gesehen habe. Ein Typ hat damit angefangen und jetzt bauen viele Menschen mit daran in ihrer eigenen Freizeit. An der Enterprise aus Star Trek, das nächste Jahrhundert, an dem ganz großen Schiff.
Dabei wurde das Konzept der virtuellen Reise auch inhaltlich auf der Enterprise geprägt.
Klar, so ein Holodeck, super. Da wird schon dran gearbeitet, soweit ich weiß. Es gibt auch Universitäten, die halt an Holodecks arbeiten. Also Raumschiff Enterprise hat Vorreitercharakter. Wir beamen uns demnächst nicht nur in die Reisewelt, sondern auch sonst durch die Gegend. Genau.
In den Dschungel beispielsweise. Auf die erste Safari mit garantiertem Kontakt zu Löwen und Elefanten. Ganz ungefährlich, weil virtuell. Wir reisen an Orte, die es bald nicht mehr geben könnte, aufgrund des steigenden Meeresspiegels, wie den Pazifikstaat Kiribati oder die Küstenregion in Bangladesch. Rollstuhlfahrer können den Grand Canyon durchqueren. 3D-Animationen demokratisieren das Reisen. Mit Datenbrillen wären auch Kurztrips ans Meer drin, abends nach der Arbeit, an die Amalfiküste beispielsweise, nur für 2 Stunden auf ein paar Limoncello, ganz ohne Fliegerei und nervende Suche nach einem Hotel. Für smoggeplagte Einwohner von Paris oder Peking und für alle anderen auch.
Matthias Finger mit einem Ausblick auf virtuelle Reisen. Datenbrillen testen wir übrigens noch am Ende dieser Sendung. Da reisen wir auch ein bisschen, aber nicht ganz so weit. Markus, wäre das was für dich, so virtuelles Reisen?
Also ich habe den Ruf, ich würde alles gutheißen, was Technik macht und kann. Aber ich muss tatsächlich sagen, also zur Urlaubsvorplanung finde ich das schon interessant. Also um sich schon mal den Sitzplatz am Strand auszugucken oder den Gipfel zu erkunden, den man erklimmen will. Aber so letztendlich die Urlaubssonne auf der Haut, das möchte ich doch schon spüren. Aber ich stelle mir natürlich ganz witzig vor, was man damit spielerisch machen könnte. Also in Computerspielen, aber dazu kommen wir ja auch noch.
Okay, dann gehen wir jetzt erstmal musikalisch wenigstens auf die Reise und zwar nochmal nach Belgien. Zu Beginn dieser Sendung hörten wir ja bereits Boogie Belgique. Auf seiner Nightwalker Volume 2 LP, von der das Stück war, sind auch diverse Remixe von ihm selbst und von befreundeten Produzenten und DJs.
Besonders empfehlenswert ist ein Remix, den Boogie Belgique für Redwood gemacht hat. Ein Künstler aus Antwerpen, also ebenfalls aus Belgien. Wir hören jetzt Redwood mit A Place to Hide im Remix von Boogie Belgique.
light could blind me, but I won't believe in things I just can't see. I never wanted to tread so lightly, and all that's left is what you cannot hear. Falling down in a hole so lonely, afraid I'll never get out again. And I'll keep digging down before me, but you will never see me again.
Band, Medien und Meinungen.
Und die hat uns heute Tim Wiese mitgebracht. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo Markus, hallo Vera.
Hallo.
Immer wieder ist ja in der Netzpolitik und auch bei uns in der Sendung von der Vorratsdatenspeicherung die Rede, also einem möglichen Gesetz, bei dem alle Telefone und Internetdaten außer die tatsächlichen Inhalte abgespeichert werden sollen.
Ja, und in Deutschland wurde die Vorratsdatenspeicherung ja schon vor einiger Zeit gekippt. Es gab aber auch noch eine europäische Richtlinie dafür. Und die ist jetzt unter großer Begeisterung nicht nur in der Netzgemeinde vom Europäischen Gerichtshof auch gekippt. Tim, mit welcher Begründung?
Ja, die Regelung ginge einfach zu weit. Das Privatleben der Bürger sei nicht mehr ausreichend geschützt. Die Datenerhebung sei nur in Fällen schwerer Kriminalität rechtens. Das Urteil ist für viele eine Sensation, zum Beispiel für den politischen Referenten des Vereins Digitale Gesellschaft, Volker Tripp.
Das ist ein historischer Erfolg und der EuGH hat eine ganz wichtige Chance ergriffen, um eine freiheitliche Gesellschaft in Europa zu verteidigen und einen Schritt wegzutun von einer überwachten Gesellschaft.
Jetzt sind eigentlich auch die Gesetze hinfällig, mit denen die Richtlinie in allen europäischen Ländern umgesetzt wurde. In allen, ihr habt es gerade gesagt, bis auf Deutschland. Hier gibt es die Vorratsdatenspeicherung seit 2010 nicht mehr. Das Bundesverfassungsgericht hatte sie in der praktizierten Form untersagt. Trotzdem könnte das aktuelle Urteil auch Signalwirkung für die Bundespolitik haben, sagt Volker Tripp.
Das ist deswegen besonders wichtig, weil im Koalitionsvertrag die Bundesregierung die Absicht, die Vorratsdatenspeicherung einzuführen, vor allen Dingen damit begründet hat, dass ansonsten Strafzahlungen wegen Nichtumsetzung dieser Richtlinie drohen. Und damit ist jetzt also der zentrale politische Begründungsansatz der Bundesregierung entfallen.
Ob sich die Bundesregierung nun eine neue Begründung einfallen lässt, werden wir sehen. Warum sich das Thema Vorratsdatenspeicherung mit dem Urteil nicht für alle Zeiten erledigt hat, erklärt Volker Tripp im kompletten Interview auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Ja, einige interpretieren das Urteil ja auch als eine Reaktion des Europäischen Gerichtshofs auf die Enthüllungen von Edward Snowden. Und mit diesen Enthüllungen beschäftigt sich nun seit wenigen Tagen hier in Deutschland auch ein NSA-Untersuchungsausschuss.
Man könnte auch sagen, sollte sich vielleicht beschäftigen, denn es gab in dieser Woche erstmal große Aufregung. Der Vorsitzende des Ausschusses, der CDU-Politiker Felix Binninger, ist zurückgetreten. Warum das denn?
Offiziell passte es ihm nicht, dass die Opposition um jeden Preis Edward Snowden persönlich befragen möchte. Der Grüne Hans-Christian Ströbele vermutet aber, dass das Kanzleramt Druck auf Binninger ausgeübt hätte. Die Kanzlerin wolle verhindern, dass der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter persönlich aussagt, also Snowden, aus Angst vor Ärger mit den USA. Neuer Untersuchungsausschussvorsitzender ist nun Patrick Sensburg, ebenfalls CDU. Er schließt eine Aussage von Edward Snowden zwar nicht aus, argumentiert aber ähnlich wie sein Vorgänger.
Er hat immer wieder betont, dieser Ausschuss ist kein Snowden-Untersuchungsausschuss, sondern er hat Aufgaben, die auch weit in die Netzcommunity als sehr wesentlich empfunden werden. Die Frage der Sicherheit für Bürgerinnen und Bürger, wenn sie sich im Internet bewegen.
Für die Opposition bleibt Edward Snowden der wichtigste Zeuge. Deshalb war sie auch nicht damit einverstanden, dass Union und SPD die Entscheidung über eine mögliche Befragung auf Mai vertagt haben.
Die NSA-Affäre hat jetzt immerhin sowohl dem Bundeskanzleramt als auch Edward Snowden einen Preis eingebracht. Beide sind bei den Big Brother Awards ausgezeichnet worden.
Ja, aber nur für einen Preisträger war das ein Grund zur Freude. Wer hatte nun Tim gewonnen?
Naja, sagen wir mal so, fangen wir mit dem unglücklichen Gewinner gestern Abend an. Ein Big Brother Award ging an das Bundeskanzleramt. Mit dem Negativpreis macht der Verein Digital Courage ja auf besondere Fehlleistungen, sagen wir mal so, in Sachen Datenschutz aufmerksam. Mehr als verdient hat das Bundeskanzleramt den Award aus Sicht des Vereins für seine geheimdienstlichen Verstrickungen in den NSA-Überwachungsskandal sowie unterlassene Abwehr- und Schutzmaßnahmen, so heißt das in der offiziellen Begründung. Edward Snowden dagegen, das ist der glückliche Gewinner, der sich freuen kann. Er ist von Digital Courage mit dem Julia und Winston Award für seinen Mut ausgezeichnet worden. Dazu bekommt er 1 Million Aufkleber. Sie sollen überall in Deutschland verteilt werden und der Forderung nach Asyl für Edward Snowden Nachdruck verleihen.
Vielen Dank, Tim. Alle Infos und die dazugehörigen Links finden Sie auch auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und dort finden Sie natürlich auch unsere Netzmusik, zum Beispiel Candy Says mit Not Kings aus Großbritannien. Candy Says ist der Eröffnungstrack des 3. Velvet Underground Albums, das die Band nach sich selbst benannte. Ob die Oxforder Band Candy Says damit großen Vorbildern Respekt zollen will, ist unbekannt. Sie selber bezeichnen ihre Musik als Lo-Fi-Chick-Pop.
Myself, I feel less than anything, and what we have is not what it seems. We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are not kings. Gotta get out before my heart explodes. 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 My heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. We are the lost, waiting for the song, the beautiful things that we have done. I can feel the rough edge of your tongue. I'm on my knees, I'm on my before my heart explodes. Gotta get out 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 before my heart explodes. Of our love, then I would want a different kind of buzz. There's not enough love to weigh us down, but it's all I've got, it's all I've got. Gotta get out before my heart explodes. 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 Gotta get out before my heart explodes.
Not Kings von Candy Says, ein kleiner Vorgeschmack auf das Album der Briten, das am 5. Mai erscheinen soll. Und wer genau hingehört hat, der hat vielleicht den Refrain verstanden. Gotta get out before my heart explodes. Das könnte beinahe eine Hymne für unser nächstes Thema sein, denn da geht's um Heartbleed.
Breitband. Besprechung.
Wenn im Internet Daten sicher übertragen werden sollen, geschieht das meist über sogenanntes SSL. Das ist eine Technologie, die es ermöglicht, dass eine Verbindung zwischen einem Computer oder Smartphone und einer Webseite oder einem anderen Online-Angebot verschlüsselt übertragen werden.
Das ist eine sehr beliebte Software, die diese Verschlüsselung umsetzt. Nicht das, sondern die heißt, das wollte ich sagen, OpenSSL. Und sie wird seit Jahren von vielen Anbietern genutzt und zählt laut Experten zur kritischen, also zur besonders wichtigen Infrastruktur. Und genau in dieser Software ist ein Fehler gefunden worden, der einem Super-GAU gleicht, weil er die Verschlüsselung komplett aushebeln kann. Was hinter Heartbleed steckt, das weiß unser Kollege Philipp Banse und er ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo Philipp.
Moin, moin, hallo.
Hallo. Was genau ist das Problem und ist es wirklich so schlimm, wie wir jetzt in diesen Tagen immer hören müssen?
Ja, es ist ziemlich schlimm. Was genau passiert, das kann man vielleicht ganz kurz so beschreiben. Wenn sozusagen eine SSL-Verbindung besteht, dann machen manche Server, um die Verbindung aufrechtzuerhalten, die werfen sich sozusagen Datenpakete hin und her. Also ich werfe einen zum Server, der Server wirft zurück. Und wenn ich als Angreifer ihm dieses Paket zuwerfe, dann kann ich dem Server sagen, hier hast du meine, sagen wir mal, 64 Kilobyte, bitte wirf sie mal zurück. Du als Server, als kaputter Server mit OpenSSL, der überprüft diese 64 Kilobyte nicht, sondern sagt, ja, wird schon stimmen. Tatsächlich ist es aber nur ein Kilobyte, was ich rübergeworfen habe. Der Server wirft mir aber, weil er es nicht überprüft, 64 Kilobyte zurück. Und da ist dann sozusagen jede Menge Datenmüll, hätte ich jetzt fast gesagt, aber Informationen auch aus dem Arbeitsspeicher dieses Servers, des kaputten Servers dabei, den er mir niemals übersenden dürfte. Wie zum Beispiel meine Passwörter, Kreditkartennummern, Benutzernamen, eben alles, was über so eine SSL-Verbindung geht. Und weil das aus dem Arbeitsspeicher kommt, von einem Bankserver beispielsweise, sind dann eben auch möglicherweise ganz viele andere Benutzernamen und Passwörter von anderen Kunden, die auch sich gleichzeitig noch auf diesen Bankserver verbinden, mit dabei. Und ganz schlimm wird es, wenn der private SSL-Schlüssel dieses Bankservers mit übertragen wird. Dann kann der Angreifer, wenn er diesen Schlüssel hat, erstmal den kompletten Verkehr aktuell entschlüsseln, der über diesen Server geht. Er kann, wenn er den Verkehr in der Vergangenheit aufgezeichnet hat, die vergangene Verschlüsselung entschlüsseln. Und er kann sogar einen neuen Server ins Netz stellen, der für Außenstehende genauso aussieht wie der legitime Bankserver, de facto aber ein böswilliger Server ist. So, und da das so weit verbreitet ist und vor allen Dingen seit 2 Jahren so weit verbreitet ist, ist das ein Riesenproblem.
Du hast es gerade gesagt, seit 2 Jahren besteht diese Sicherheitslücke bereits. Die Software dahinter ist Open Source. Das heißt, theoretisch hätten viele geschulte Augen den Fehler entdecken können. Funktioniert das Konzept Open Source doch nicht, wenn es um Sicherheit geht, wie wir zum Beispiel vor einigen Wochen hier bei Breitband schon mal diskutiert haben?
Ja, wir haben das bei Breitband diskutiert und da, finde ich, kam ganz gut raus, das habe ich zumindest so mitgenommen, dass Open Source eine notwendige, aber eben keine hinreichende Voraussetzung für sicherere Software ist. Also ohne Open Source geht es nicht, aber nur Open Source reicht eben nicht. Und wenn man sich das so anschaut, dann liegt dieser Code, den gibt es seit Jahrzehnten und da wurden auch hin und wieder mal Fehler gefunden, aber die waren nicht so gravierend und OpenSSL galt als relativ verlässlich. Aber ich glaube, dieses Prinzip Open Source ist damit nicht kaputt, sondern ich glaube, man muss es neu bewerten. Also es muss mehr Geld, mehr Know-how, mehr Struktur auch dazu verwendet werden und da drauf geworfen werden, um diesen Code dann eben, der ja offen liegt, auch wirklich sich anzusehen und wirklich strukturiert sich anzusehen. Und das passiert zu selten. Jetzt ist die Frage, wer kann das tun? Staaten haben sich diskreditiert, denen traut keiner mehr über den Weg. Also können es eigentlich nur große Firmen sein oder wie Facebook, Google, die extrem von diesen Techniken profitieren. Aber ich glaube, man muss sich das auch so ein bisschen zum Vorbild nehmen, wie andere Internetstruktur, Infrastruktur reguliert wird, wie zum Beispiel die DNS-Server oder die IP-Namen. Da gibt es eine Organisation, nennt sich ICANN. Da sind viele Organisationen vertreten, die das ganz gut regeln. Und so muss man das, glaube ich, jetzt auch mit Software machen, die so wichtig ist für die grundlegende Funktionalität und Infrastruktur des Internets, dass man einfach hingeht und guckt, okay, was ist hier wirklich der wichtige Code, wie zum Beispiel SSL, wie andere Verschlüsselungstechniken. Und da müssen wir mehr Geld und Know-how draufwerfen und mehr Struktur finden, um das wirklich nachhaltig zu überprüfen.
Also in der Open-Source-Community muss sich einiges verändern. Was aber kann oder muss sogar denn der normale User jetzt tun?
Der muss als erstes die Passwörter ändern. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. Und das liegt daran, dass wir alle in den letzten 2 Jahren SSL irgendwie benutzt haben, Davon kann man ausgehen und dann ist die wahrscheinlich auch sehr groß, dass wir über einen OpenSSL-Server kommuniziert haben und deswegen müssen wir davon ausgehen, alles, was wir über SSL gemacht haben, ist potenziell geleakt worden. Das heißt, wir müssen die Passwörter ändern. Ich habe jetzt erstmal die wichtigsten Passwörter geändert, also soziale Netzwerke, E-Mail, Banken zum Beispiel und weil man ja mittlerweile dann eben auch weiß, dass man pro Account ein einzelnes originelles Passwort haben soll, empfehle ich allen, besorgt euch spätestens jetzt einen Passwortmanager, also wie KeePass zum Beispiel oder 1Password, wo man die einem A sichere Passwörter generieren, also lang genug und kryptisch genug, muss man sich aber nicht merken, sondern man muss sich nur ein dann möglichst sehr langes und kryptisches Masterpasswort merken, das ist sehr lang und kryptisch, aber man muss sich eben nur das merken und diese Passwortmanager verwalten dann für einen die Passwörter. Das ist auch nicht hundertprozentig sicher, wie wir wissen, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber damit ist man einen großen, großen Schritt weiter, als viele das jetzt sein werden. Außerdem kann man bei so Services wie Dropbox oder Google Mail oder so die sogenannte Two-Factor-Authentifizierung einschalten. Das bedeutet, ich brauche, wenn ich mich in meinen Account einlogge, nicht nur ein Passwort, sondern ich brauche auch noch ein Handy. Also ich muss was wissen, das Passwort, und ich muss was besitzen, nämlich mein Handy. Und dann heißt es, wenn ich mich bei Google einlogge, dann tippe ich das Passwort ein, bekomme aber zusätzlich noch eine SMS auf mein Handy und muss die Nummer, die in der SMS steht, dann auch nochmal eingeben. Das heißt, Angreifern reicht nicht mehr das Passwort alleine, um in meinen Account einzubrechen. Das sind die Sachen, die ich jetzt als erstes machen würde.
Das sind die praktischen Hinweise. Jetzt wird ja noch über die Hintergründe spekuliert. Die Identität des Entwicklers, der den Fehler verursacht hat, ist ja bekannt. Er kommt aus Deutschland. Die einen schreien jetzt Verschwörungstheorie, der sei vom Geheimdienst vielleicht gekauft worden. Die anderen sagen, nee, das war einfach nur ein dummer Programmierfehler.
Ja, und gestern hat der Nachrichtendienst Bloomberg berichtet, dass die NSA schon seit Jahren von der Lücke gewusst hätte und sie ausgenutzt hätte, was dann natürlich umgehend dementiert wurde. Also ist Heartbleed nun ein Fehler oder ein Geheimdienstangriff?
Das wissen wir nicht. Aber die Sachen, die Edward Snowden uns erzählt hat, die, finde ich, geben dieser Diskussion neue Nahrung und machen sie viel, viel, viel legitimer, als das vor Edward Snowden der Fall war. Die einen sagen, ja, es war halt ein Fehler, es war ein Deutscher, damals Doktorand, heute bei T-Systems, der bestreitet, dass er mit den Diensten irgendwie zu tun gehabt hat. Der sagt, es war einfach ein dummer, dummer Fehler. Okay, kann vorkommen. Die anderen sagen aber, naja, wenn wir eine Hintertür programmieren würden, dann sähe die genau so aus. Nämlich, dass man sie so darstellen kann wie einen dummen, dummen Fehler, wo man eben mal was vergessen hat. Und es ist mittlerweile auch belegt, dass die NSA es auf diese Infrastruktur abgesehen hat. Die haben solche Infrastruktur des Internets infiltriert. Das ist belegt. Sie haben Wahrscheinlichkeitsgeneratoren, Zahlengeneratoren manipuliert. Sie sind in Infrastruktur eingedrungen, haben sehr, sehr viel Aufwand dafür getrieben. Deswegen ist das total plausibel, dass sie es auf sowas ganz, ganz Zentrales wie SSL abgesehen haben können, wo sie offenbar Probleme haben, wirklich gute Verschlüsselung zu entschlüsseln. Und deswegen finde ich, wir haben keinen Beleg dafür, dass die NSA dahinter steckt. Aber der Verdacht ist da und ich finde, der Verdacht ist belegt und den kann man nicht einfach vom Tisch wischen.
Alles klar, vielen Dank, Philipp, für diese Erklärungen und Einschätzungen. Und eine kleine Rundschau mit Artikeln zum Thema und auch dieses Gespräch gibt es auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Jetzt gibt es hier geheimnisvolle elektronische Klänge, die an Größen wie Underworld oder Orbital erinnern, also treibende Beats und dann weiter flächiger Elektrosounds. Der italienische Künstler Machveo selbst definiert seine Musik als Cold, Deadly, Slow Dance Music, also kalte, tödliche, langsame Tanzmusik. Da passen die Namen aber eigentlich nicht dazu. Machveo heißt Sonnenuntergang auf Swahili und Tramonto, so heißt der Track, heißt ebenfalls Sonnenuntergang, allerdings auf Italienisch.
Tramonto von Machveo. Dieses Stück ist kürzlich als Download-Single beim Netlabel Bad Panda Records erschienen.
Breitband, Netzkultur.
Mit diesem Wochenende geht die International Games Week Berlin in der Hauptstadt mit dem Game Fest zu Ende, bei dem im Computerspielemuseum deutsche Szenestars aus der YouTuber- und Podcaster-Szene auftreten und wo viele Computerspiele aufgeführt werden und ausprobiert werden können.
Ja, und auch unter der Woche gab es viel Programm auf der Entwicklerkonferenz Quo Vadis und dem Indie-Festival Amaze. Da konnte man Vorträge hören und Workshops besuchen, in denen es um technische Entwicklungen, Finanzierungsmodelle und Trends in der Spiele Industrie ging.
Teil von Amaze war aber auch eine Ausstellung mit Spielen kleiner, unabhängiger Entwickler zum Ausprobieren, auf der wir uns für sie umgeschaut haben. Eine von außen Graffiti besprühte ehemalige Werkstatthalle im Herzen von Berlin war vollgestopft mit Computern, mit Bildschirmen, mit Spielzeug, also mit Computerspielen.
Und heimlicher Star auch bei mir war Oculus Rift, eine Monitorbrille, die es dem User erlaubt, dreidimensionale virtuelle Welten so direkt zu sehen und zu erleben, als würde er sich mitten in ihr befinden, also in dieser virtuellen Welt. Etwas Ähnliches machen wir jetzt hier auch und nehmen Sie mit für ein paar Minuten auf die Amaze.
Als erstes würde ich vorschlagen, könnten wir ein Spiel spielen, von dem ich nicht mal weiß, wie es heißt, das aber mit einem Keyboard funktioniert.
Ich spiele mal ein G. Also man hat die Vermutung, bei den etwas tieferen Tönen, da wachsen Pflanzen oder hier sind jetzt Lampen rausgekommen. Und bei diesem ganz tiefen Ton ist wie so ein UFO kommt da raus, ein rotes UFO kommt rausgeschossen.
Und anscheinend ist es so, je länger man den Ton drückt, desto größer wird das. Nee, doch nicht. Es ist ein Spiel, wo es ums Entdecken geht, scheint mir.
Ja, und wo es darum geht, die Wüste zu beleben und zu bepflanzen, zu urbanisieren. Die Frage ist aber, wo soll das Spiel hinführen? Das ist mir noch nicht ganz klar.
Das heißt, dann verlassen wir das jetzt. So, dann würde ich sagen, es gibt hier wie bei jeder guten Kunstausstellung auch einen Keller. Frau Linz, wollen Sie mit mir in den Keller kommen?
Auf jeden Fall.
Wir begeben uns in den Hinterraum und dort Treppen hinunter. Wir betreten einen rosa erleuchteten Raum, wo man Musik tanzen kann. Das ist hier. Man hat hier so ein Spielfeld. Und je nachdem, was man im Spielfeld macht, werden auf dem Monitor Töne ausgelöst. So, Frau Linz, dann steppen Sie doch mal in das Viereck und machen Sie mal ein bisschen Musik. Also Frau Linz steht jetzt in einem großen Viereck, davor sind drei kleine. Und wenn man da Arme und Beine bewegt, kommt Musik. Mal hören, wie sie sich anhört.
Nicht mehr mit den Armen dynamisch bleiben. Also im Moment, das ist jetzt eher der Meditationstrack, wo man eher meditative Musik macht, ohne Bässe. Wenn man mit dem Fuß vorne links auf die blaue Fläche geht, ab dann hat man sozusagen einen neuen Track und dann wieder in die große Fläche und tanzen.
Wie ist denn das Fazit?
Toll, macht Spaß. Und ist sehr inspirierend, weil man halt durch die Bewegung so viel erzeugt. Man hat das Gefühl, man komponiert einen eigenen Song und das ist ganz cool.
So, und dann begeben wir uns aus den Tiefen des Kellers wieder nach oben und wollen... Vera Linz, hast du jemals schon eine Oculus Rift aufgehabt?
Nein.
Dann werden wir das jetzt probieren. So, was hättest du denn gerne? Eine sinnliche Erfahrung, einen Fliegen durch die Luft oder einen Shooter?
Ein Fliegen durch die Luft.
Gut, dann probieren wir das mal. Setz doch mal auf. Siehst du was?
Ja, ich sehe einen Wasserfall. Ich sehe einen Wasserfall und Wolken und ein Gebirge.
Vera Linz sieht in einem virtuellen Drachenflieger und sieht quasi die Perspektive des Flugs. Wie ist das so?
Es ist also wirklich, als würde man drinstecken. Man muss ein bisschen aufpassen, dass einem nicht schwindelig wird, aber es ist ziemlich real. Aber es ist noch nicht so schlimm. Ich bin ja so ein Mensch, der Höhenangst hat. Es ist noch nicht so schlimm, dass ich Höhenangst bekäme.
So, was können wir denn noch ausprobieren? Es gibt eine neue Form von Dokumentation über Spiele. Der Super Game Jam, da werden einfach zwei bekannte Spieleentwickler aus der Indie-Community in 48 Stunden in eine Wohnung gesperrt und müssen ein Spiel bauen. Und der erste Teil des Super Game Jams hatte hier Premiere, Uraufführung auf dem Amaze und Richard Böser ist ein Teil der ersten Folge. Und der hat unter anderem auch das Spiel Charlo Charlo gemacht und vor dem stehen wir jetzt gerade. Also er hat das zusammen mit jemand anders gemacht, aber er ist sozusagen ein wesentlicher Teil. Vor dem stehen wir jetzt und das probieren wir aus. Du bist also der rote Punkt,
ja.
Ich bin der blaue und du musst jetzt zu dem Kreis. Also wir haben hier einen Controller und in Zeitlupe kann man damit Punkte durch einen Level steuern.
Gleich stoßen wir zusammen.
Ich weiß nicht, was passiert, wenn man zusammenstoßt. Das passiert nichts.
Erstmal nichts.
Die Frage ist,
wie kann man es machen, dass ich schneller bin als du? Ich bin nämlich langsamer als du.
Ja, du bist langsamer, warum? Weil du gerade in das dunkelbraune Gebiet reingeflogen bist. Ah. Und deswegen bist du langsamer als ich. Ich bin schneller, weil ich den Weg um die Hindernisse herum gewählt habe. Das ist ja wirklich, also aber wirklich ein sehr ruhiges Spiel in Zeitlupe.
Was ist, wenn man auf das Grüne, auf die grüne Fläche kommt?
Das müsstest du probieren. Jetzt ist die erste Runde vorbei.
Aber jetzt ist ja die erste Runde und ich habe verloren. So, bumm.
Naja, also ein gutes Spiel zeichnet sich ja dadurch aus, dass es trotzdem Spaß gemacht hat, auch wenn man Letzter ist. Deswegen die Frage, ist Talotalo ein gutes Spiel?
Ich glaube schon, aber ich muss ganz ehrlich sein, ich glaube, ich müsste erst mal alleine trainieren, um die Tricks sozusagen schnell zu erfassen und dann würde ich nochmal antreten.
Ist denn das Amazing eine gute Gelegenheit, um zu trainieren?
Ich denke schon, auf jeden Fall. Das ist ja so ziemlich coole, lockere Atmosphäre und man kann so vor sich hinspielen. Ja.
Wie ist es jetzt sozusagen noch ganz zum Schluss, wie ist denn das für dich als jemand, der wirklich eigentlich überhaupt nicht spielt, zu so einem Ding zu gehen? Hat das sowas von einer Kunstausstellung oder ist das was ganz Fremdes oder wie erlebt man das?
Also es ist eine fremde Welt. Ehrlich gesagt, am nächsten sind mir noch hier die Vorträge, die gehalten werden, weil da wird gesprochen. Also so, das, damit bin ich eher vertraut. Aber was ich ganz cool finde, ist, das ist so das Kollektive. Also wenn man zusammen Sachen spielt, sich mit Leuten unterhalten kann, es austesten kann, dann ist es mir auch wieder vertraut. Also es ist sozusagen eine Brücke, um dahin zu finden.
Und die kann man nächstes Jahr wieder beschreiten, denn die AMAs ging gestern Abend einer Preisverleihung zu Ende. Der Most Amazing Game Award wurde an das Spiel Perfect Woman von Lea Schönfelder und Peter Lu vergeben.
Und in der nächsten Woche, da werden wir uns hier in Breitband ausführlich mit Computerspielen und den Auswirkungen und Eigenheiten der Industrie und des Mediums beschäftigen. In Versus, der Games-Spezialausgabe von Breitband. Und da spielst du, glaube ich, Markus, eine größere Rolle.
Genau, ich mache das zusammen mit zwei Kollegen, Dennis Kogel und Nina Kiel. Und es wird gehen zum Beispiel um Virtual Reality Hype oder neue Zukunft. Es wird gehen um ein paar Indie-Stars, die man auf der Gamesfest, auf dem Amaze treffen konnte. Und es wird auch um Games-Journalismus gehen. Aber das, wie gesagt, nächste Woche. Für diese Woche verabschieden wir uns von Ihnen. Nach den Nachrichten geht es hier mit der Deutschlandrundfahrt live aus der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam weiter.
Und vorher haben wir noch eine letzte Netzmusik für Sie. Noch einmal von der Band Candy Says. Die werben, wie bereits erwähnt, mit drei Vorab-Songs ihres neuen Albums Not Kings, das am 5. Mai erscheint. Und eine davon ist Favorite Flavor von Candy Says. Alle Links, Infos und Downloads zur Sendung gibt es auf breitbank.deutschlandradiokultur.de. Mein Name ist Vera Linz.
Mein Name ist Markus Richter.
Wir sagen Tschüss.
Tschüss.